herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Felix Betzin und zu meiner Rechten sitzt der
Jonas Schönfelder.
Hallo Jonas. Und zu meiner Linken der
Sebas. Schönen guten Abend.
Hallo, heute kleine Runde, wie ihr sofort gemerkt habt. Wir sitzen auch, ja, wer die Atmo, jetzt mal, wer auf die Atmo achtet, wird merken, wir stehen nicht draußen. Und zwar, Sebas, wo sind wir denn? Wo hast du uns heute hingeführt? Wegen der Kälte. Wir mussten eine Ausweislocation suchen.
Genau, da es schon eine fortgeschrittene Stunde ist, die Außentemperaturen es nicht gerade angenehmer machen aufgrund der Witterung, haben wir uns dazu entschieden, dass wir heute im Chaos Computer Club Berlin sind, in der Marienstraße 11 und sitzen dort im Keller und zeichnen gerade den Podcast für euch auf.
Genau, und zwar zeichnen wir auf die Folge 19. Und zwar ist das die Folge zum Sitzungstag am 12. November 2015, die öffentliche Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses oder auch Geheimdienst-Untersuchungsausschuss genannt. Heute ist natürlich, wie so üblich, wieder mal der nächste Tag, der 13. 0.30 Uhr, Freitag der 13. Ihr wisst Bescheid. Und bevor wir groß einsteigen, einfach nur mal die Zeugen vielleicht nennen, die geladen waren. Und zwar waren das drei Zeugen. Heute sogar drei Exklusivzeuginnen. Und zwar zum ersten die Gabriele Löwenau. Sie war Bereichsleiterin im Bereich 5 der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Abteilung 5 beschäftigt sich mit unter anderem den Nachrichtendiensten. Zu ihr nachher mehr. Dann war noch geladen und auch angehört Christina Polzin. Sie ist die ehemalige Referatsleiterin im Referat 601 im Bundeskanzleramt. Jetzt ist sie beim BMI, auch zu ihr nachher mehr. Geladen, aber nicht erschienen aufgrund von Krankheit, ist die Frau Dr. F. vom BND. Sie ist dort die Datenschutzbeauftragte und war bereits einmal im Ausschuss. Ja, und bevor wir in die Auswertung des Tages einsteigen, gibt es heute die einzigen Statements, die es heute vor der Presse gab. Und die fielen heute Morgen nach der nicht öffentlichen Beratungssitzung, die meistens dem Tag eröffnet. Ungefähr gegen Mittag, 12 Uhr, 12.30 Uhr kamen die Abgeordneten vor den Saal. Und wir hören jetzt als erstes von den zwei Statements Martina Renner, die Obfrau der Linken.
Zwei, drei Bemerkungen zur heutigen Beratungssitzung und nachher zur Einvernahme der Datenschutzbeauftragten. Es hat länger gedauert, weil wir natürlich sehr strittig mit der Bundesregierung die Frage der BND-Selektoren diskutiert haben. Seit gestern liegt der Bericht der Taskforce, der PKGR, vor. Wir haben dazu natürlich auch noch eigene Unterlagen und die Zeugenaussagen der letzten Monate zu beachten. Und wir sind sehr davon überzeugt, dass diese Frage der illegalen Spähziele des Bundesnachrichtendienstes für uns untersuchungsgegenständlich ist. Das hat die Bundesregierung erneut bestritten, aber spielt auch auf Zeit und wollte heute Morgen keine abschließende Stellungnahme zum Bericht der PKGR abgeben. Wir haben das insgesamt als Ausschuss scharf kritisiert und es wird deswegen nachher noch mal eine eingestufte Beratungssitzung geben, zu der wir dann eine Auskunft erhalten. Wenn die Bundesregierung bei ihrer Auffassung bleibt, dass die BND-Selektoren nicht dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden, werden wir als Opposition unsere Möglichkeiten ausschöpfen, gegebenenfalls durch Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes diese Frage auch im NSA-Untersuchungsausschuss zu klären, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es inhaltliche, aber auch politische Zusammenhänge zwischen den illegalen BND-Selektoren und den rechtswidrigen NSA-Suchbegriffen gibt. Zum Bericht der PKGR nur drei Worte. Ich glaube, es ist zu kurz zu sagen, das ist ein BND-Skandal. Das ist ein Skandal der Bundesregierung im Kern. Zwei Fragen stehen natürlich hier. Erstens, was wusste die Bundesregierung zu diesen illegalen Spähzielen, die ja möglicherweise nicht nur deutsche Diplomaten betreffen, sondern das stellen wir uns tatsächlich als Frage, gab es darüber weitere Ziele, möglicherweise auch Politiker und Politikerinnen, auch Abgeordnete dieses Hauses, was ist mit Vertretern der Presse und ähnliches mehr. Da müssen wirklich alle Fakten auf den Tisch. Und zum anderen ist natürlich die Frage, ob das Bundeskanzleramt überhaupt jemals über den Bundesnachrichtendienst so etwas wie Kontrolle hatte. Der Eindruck ist eher, dass es die nicht gegeben hat und dafür gibt es auch politische Gründe und Verantwortlichkeiten, die müssen geklärt werden. Und zuletzt, ich glaube, mittlerweile aus den ganzen Monaten ein Fazit ziehen zu können. Da, wo sich die Bundesregierung einig ist, ist an der Stelle, wo es darum geht, die parlamentarische Kontrolle zu behindern. Das sehen wir jetzt in der Frage NSE-Selektoren. Das sehen wir in der Frage, ob wir überhaupt uns mit den BND-Selektoren beschäftigen können. Das ist dieses alte Thema Snowden-Einvernahme und vieles mehr. Das sind immer wieder andere Themen, aber eine grundsätzliche Haltung der Bundesregierung: Wir wollen das Parlament heraushalten aus der Aufarbeitung eines der größten Geheimdienstskandale der Bundesrepublik. Und dazu werden wir gleich sehr viele Fragen haben zu jemandem, der viel Auskunft geben kann. Die Datenschutzbeauftragte, die Bad Aibling geprüft hat im Dezember 2013. Der Prüfbericht ist sehr aussagekräftig, wenn auch noch nicht abschließend. Eine ganze Reihe von Verstößen gegen Vorschriften und Gesetze werden dort im Grunde sehr klar auch technisch dargelegt. Das Problem ist tatsächlich, der hohe Einstufungsgrad des Berichtes verunmöglicht es uns, quasi so klare Fragen zu stellen, die dann auch dazu führen könnten, dass das, was wir heute an Aussage bekommen, im sehr, sehr klaren Widerspruch stehen wird zu dem, was BND-Zeugen aus den letzten Monaten hier vorgetragen haben. Und ich glaube, genau dieser Punkt hat die Bundesregierung dazu veranlasst, bis zum heutigen Tage unseren Antrag auf Abstufung des Berichtes zu verunmöglichen, sodass wir tatsächlich jetzt in der Beweisaufnahme hier sehr stark behindert sind, weil wir natürlich zu den Punkten fragen wollen, Metadatenausleitung. Nächste Frage. Was ist eigentlich dort jemals geprüft und zertifiziert worden? Zu was gab es Zutrittsrechte der Amerikaner? Was haben die Amerikaner tatsächlich auch an Meldungen oder Treffer bekommen? Und vieles mehr. Da gibt es so viele Details, die wir gerne ansprechen würden. Aber ich befürchte fast, dass Herr Dr. Brunst heute in Vertretung von Herrn Wolf uns abbassern wird. Herr Wolf wird heute nur Beobachterstatus haben, weil er in die Causa, Sie kennen heute die SZ-Berichterstattung, ja auch hochgradig involviert ist. Und das ist tatsächlich nochmal ein Hindernis heute für die Beweisaufnahme. Da hätten wir gerne von der Bundesregierung ein Signal gehabt, dass man da dem Ausschuss mehr Möglichkeiten einräumt. Hat nicht stattgefunden und ist genauso ärgerlich wie ein weiteres Thema, und das ist das letzte dann von mir, das heute in der Beratungssitzung thematisiert wurde. Wir haben dringenden Klärungsbedarf mit der Bundesregierung, ob das Löschmoratorium, das zu Beginn der Ausschusstätigkeit vereinbart wurde, tatsächlich eingehalten wurde. Es gibt Anhaltspunkte, dass dieses nicht nur bei den E-Mails, Sie kennen das zuletzt, sondern an einem weiteren Punkt gravierend verletzt wurde. Auch dazu wird sich die Bundesregierung nachher in der eingestuften Sitzung äußern.
Im Anschluss an dieses Statement hören wir nun Konstantin von Notz. Er ist Obmann der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, und das in seiner Einschätzung zur nicht öffentlichen Beratungssitzung.
Ja, ich will versuchen, die Dinge, die ich ganz ähnlich sehe wie die Kollegin, nicht nochmal zu wiederholen. Vielleicht zu den deutschen Selektoren. Es gibt einen unmittelbaren Sachzusammenhang zu unserem Untersuchungsausschuss. Man muss sich einfach in die Zeit der Einsetzung unseres Untersuchungsausschusses zurückversetzen. Wenn man da gewusst hätte, dass es solche deutschen Selektoren gibt, die deutsche Diplomaten, Botschaften in Europa, NGOs überwachen, dann wäre das der allererste Tagesordnungspunkt unseres Untersuchungsauftrages geworden. Deswegen gehört es unmittelbar in diese Frage, inwieweit auch der Bundesnachrichtendienst eben in diesem globalen Metadatenerfassungssystem, Ringtausch etc. eine Rolle spielt. Das hängt miteinander zusammen, und es wäre grob abwegig, uns diese Selektoren vorzuenthalten. Natürlich gibt es das Bedürfnis, weil man uns hier kein MOA entgegenhalten kann, sondern man müsste eben einfach dem Parlament diese Selektoren mitteilen. Das hat übrigens nichts mit einem Konkurrenzverhältnis zum PKGR zu tun. Die haben eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Aufgabe. Die sind offensichtlich über Jahre belogen worden. Man hat ihnen diese Dinge überhaupt nicht erzählt, dass die einen eigenständigen Nachforschungsauftrag haben, versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das ist selbstverständlich. Hat aber mit dem Untersuchungsausschuss nichts zu tun. Ansonsten kann ich nur sagen, anhand dieser Selektoren wird deutlich, man hat nach den Snowden-Veröffentlichungen im Bundestagswahlkampf 2013 die Öffentlichkeit belogen und in die Irre geführt, wie man sich das damals nicht hat vorstellen können. Und diese Wahrheit kommt Stückchen für Stückchen raus, auch durch die Arbeit dieses Ausschusses. Und es ist schon erstaunlich, wie da von Seiten der Bundesregierung und der Behörden agiert wird. Heute die Sitzung wird, glaube ich, sehr interessant. Dieser BFDI-Bericht, sage ich Ihnen, ist extrem spannend, weil die sozusagen all die Wahrheiten zusammentragen, die hier in Zeugenaussagen maximal vernebelt wurden. Können wir nicht komplett offen drüber sprechen, leider. Aber ich glaube, darauf zu gucken, was ist eigentlich mit Metadatenerfassung, um welche Zahlen reden wir hier, all diese Fragen, wo laufen Datenbanken zusammen? Geht es tatsächlich nur um Satellit, sondern auch um Glasfaser? All diese Dinge, die uns hier anders dargestellt wurden, da findet dieser Bericht interessante Antworten, die wir jetzt versuchen, auch im öffentlichen Teil zu erfragen. Die Kritik, die Frau Renner eben genannt hat, im Hinblick auf viele kleine Einzelfragen und eine immer nur auf Abwehr und Nicht-Öffentlichmachung bedachte Bundesregierung, die teile ich, will das um eine Facette ergänzen. Die G10-Kommission überlegt ja zu klagen, ja, und auch da spielen wir eine Rolle. Ich will das im Detail gar nicht so benennen, als Untersuchungsausschuss. Und die Mehrheit aus Union und SPD versucht wirklich mit hanebüchenden Argumenten diese Klage der G10-Kommission zu erschweren. Ich finde das ehrlich gesagt für ein parlamentarisches Gremium, das versucht sozusagen die Defizite der Vergangenheit aufzuarbeiten, die es unzweifelhaft gegeben hat, hier sozusagen aus parlamentarischer Sicht maximal unterirdisch, was die GroKo hier im Ausschuss durchzieht und mit welchen Methoden man da arbeitet. Und vielleicht noch ein Anekdötchen. Es hat eine wirklich maximal kuriose Auseinandersetzung gegeben über die Frage, was denn jetzt mit Snowden und der Haltung der Bundesregierung ist. Das BMJ prüft seit 2 langen Jahren. Dort sitzen Menschen jeden Tag und denken über Snowden nach, konnten sich leider noch keine Meinung bilden. Es trägt kafkaeske Züge, weil man sich nicht traut, zu sagen, wir sind einfach feige und wir wollen das nicht beantworten. Schiebt man das sozusagen auf die armen Beamtinnen und Beamten, die bei uns hier sitzen und dann minutenlang rumstottern müssen, warum man immer noch abwägt und überlegt und so. Ja, das ist alles unwürdig und bedauerlich.
Die SPD-Fraktion hat letzte Woche an dieser Stelle die Videoverhörung von Snowden angekündigt. Was ist daraus geworden?
Ja, wir verhandeln da. Ich kann immer nur sagen, wer das will, ist des Wahnsinns fette Beute. Wir müssen hier über die BFDI-Berichte, die streng geheim eingestuft sind, reden. Wir müssen über Selektoren reden, die kein Mensch sozusagen sehen darf, die nicht in öffentlicher Sitzung verhandelt werden dürfen. Und die SPD will per Videochat unter den Richtmikrofonen des FSB die deutsche Sicherheit berührenden Informationen verhandeln. Das ist abwegig und irre. Wir müssen uns der Frage stellen, warum gönnen wir einem Despoten wie Putin diesen PR-Erfolg, den größten Whistleblower der Geschichte bei sich zu beherbergen? Und warum finden wir, und das sage ich auch in Richtung USA, keinen vernünftigen Umgang mit jemandem, der zweifelsohne gegen Gesetze verstoßen hat, aber der doch auf wirklich gravierende und schlimme Missstände hingewiesen hat? Und dass man da nicht zu einem Ergebnis kommt, was Menschen irgendwie auch nur ansatzweise einleuchtet, ist ein Armutszeugnis, auch gerade für die Sozialdemokratie, die ja gerne an Sarah Harrison Willy Brandt-Preise verleiht, aber wenn es ernst wird und wenn es politisch Mut erfordert, dann leider kneift. So, ich muss, glaube ich, rein. Ja.
Danke. So, dann herzlich willkommen zurück in der Auswertungsrunde. Beginnen wir doch einfach mal mit der Zeugin 1, die wir heute gehört haben, übrigens auch bis zum Schluss, also bis zum Schluss heißt die ganze öffentliche Anhörung. Danach folgt noch normalerweise eine nicht öffentliche Anhörung. Diese wird aber oft geschoben, um erstmal die geladenen Zeugen in einer öffentlichen Anhörung anzuhören und die Öffentlichkeit auch nicht permanent rauszuschicken und wieder reinzuholen. Und diese Anhörung lief ziemlich lang, hat... Wann genau begonnen, Jonas, deine Aufzeichnung? Du bist doch da mal so sehr akkurat.
13 Uhr, glaube ich. Etwa um 13 Uhr.
Etwa 13 Uhr. Und wann war sie durch?
Um 22.10 Uhr war die Vernehmung dann vorbei. Und das kann man generell, glaube ich, sagen. Heute war so, zumindest für mich, seit ich den Ausschuss intensiver begleite, so der Tag mit den meisten Unterbrechungen. Also es gab eben mehrere namentliche Abstimmungen. Also abends gab es nochmal eine und es gab mehrere Kurzunterbrechungen aufgrund der Zeugen, weil die dann mal auf Toilette mussten, was ja auch verständlich ist. Aber war einfach so auffällig, dass heute relativ viele längere und auch kürzere Pausen waren. Aber ist ja auch mal ganz angenehm. Dann kann man sich ein bisschen die Beine vertreten oder mal in Ruhe was trinken und essen. Genau.
Apropos Essen, danke für die Spenden. Sie wurden dann wieder in der Kantine ausgegeben. Genau, und dann ja, steigen wir doch einfach mal ein mit der Frau Gabriele Löwnau vom BFDI. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch so ein paar Termine, war früh da, musste wieder weg, war dann nicht da. Also ich habe nicht so wahnsinnig viel von ihr mitbekommen. Ich verlasse mich jetzt auf eure Einschätzung. Wir hatten ja auch gerade schon unser Vorgespräch. Ja, wer möchte denn anfangen, diese Zeugin auszuwerten? Jonas?
Ja, gerne.
Oder Cebas?
Ja. Ja, genau. Vielleicht eine kurze Besonderheit. Wir hatten heute den Umstand, dass die Frau Löwnau ihren eigenen Rechtsbeistand aus Bonn mitgebracht hat. Und zwar Professor Dr. Heiko Lesch, der auch in Bonn mit einer Kanzlei ansässig ist und nicht auf Herrn Eisenberg zurückgegriffen hat, was ich persönlich sehr erfrischend fand heute.
Genau, Herr Eisenberg, muss man dazu sagen, ist so der, ja, fast schon so ein Strafverteidiger, der immer dabei ist, weil keinen mitbringt, kriegt Herr Eisenberg, so nicht zwingend, aber auf ihn wird oft zurückgegriffen und er fällt manchmal negativ auf, weil er sich Rederechte einräumt, die ihm so gar nicht zustehen und er da öfter mal von den Abgeordneten darauf hingewiesen werden muss. Und heute, ich denke, das war auch dein Einwand, man hat eigentlich gar nichts von dem Rechtsbeistand gehört persönlich oder was ja eigentlich auch so gedacht ist, dass er nur den Zeugen berät und nicht das Gremium.
Ja, genau, also die Runde, sage ich mal, derer, die Einwände bringen, war heute sehr kleinlaut. Sowohl der Rechtsbeistand, der mit war, als auch die Regierungsbank hat sich heute enorm zurückgehalten, was zu einem sehr guten Redefluss beigetragen hat. Und auch der Fragekultur durchaus zuträglich war, dass wir zwischenzeitlich sogar die Situation hatten, dass Parallelbefragungen stattgefunden haben, obwohl die CDU-Fraktion hinsichtlich der Befragung dran war, wurde auch von den Obleuten der Opposition mitbefragt und es war ein sehr angenehmer Redefluss heute im Ausschuss meines Erachtens nach zu spüren.
Genau, und um vielleicht jetzt direkt mal zu dem zu kommen, was die Zeugin heute gesagt hat, oder vielleicht nochmal einmal zurückgegriffen, du hast es vorhin schon gesagt, Referat 5, dem gehört sie an bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Und da ist erstmal rausgekommen, dass diese, oder ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, aber das Referat 5 hat 8,5 Stellen, eine Leiterin, das ist dann eben die Zeugin gewesen, dann 4 Referenten und 3,5 Sachbearbeiterstellen, was also auch für dieses Referat, was eben unter anderem den Datenschutz bei den Nachrichtendiensten überprüft, jetzt nicht so sonderlich viel ist. Genau, und bevor wir jetzt in die konkreten konkreten Prüfungen beim BND darauf eingehen, will vielleicht Cebas erstmal was dazu sagen, was überhaupt so wie der Ablauf bei so einem Datenschutz abläuft. Also du hast ja gesagt, dass es da eben so eine Reihenfolge gibt, dass halt eigentlich erst der Datenschutz überprüft wird, bevor dann irgendwas auch eingesetzt wird, aber das kannst du, glaube ich, besser.
Genau, also im Regelfall, so sollte es zumindest sein, so schreibt es die Gesetzgebung vor, dass bevor eine Datenerhebung stattfindet, eine Überprüfung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zu erfolgen hat. In dem Fall halt spricht man beim BDSG von einer ADV halt, also von der Auftragsdatenerhebung, dass man sich im Vorfeld hinsetzt und die rechtlichen Aspekte durchspricht, also warum werden Daten erhoben, zu welchem Verwertungszweck werden diese erhoben und welche Auswertungen sollen damit im Endeffekt durchgeführt werden. Und im zweiten bespricht man halt auch einfach die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die sich aus dem Paragraph 9 BDSG ergeben, wo es dann halt darum geht, welche technischen Maßnahmen ergriffen werden, um halt entsprechend einen Schutz der personenbezogenen Daten auch technisch in in einem technischen Rahmen zu erfassen, dass das auch klar definiert ist, welche Maßnahmen ergriffen werden. Und dies muss halt einfach, geregelt werden, dass man sich juristisch hinsetzt und die Grundlagen bespricht, welche Dinge dort zum Tragen kommen, wie damit verfahren werden soll und dann auch nochmal technisch das Ganze prüft, dass das sichergestellt ist. Und dafür ist das Referat halt 5 zuständig, halt entsprechend dort die Aufsicht zu führen, auch eben bei den Geheimdiensten, dass das halt umgesetzt worden ist. Wir haben heute halt erfahren, dass aufgrund der dünnen Personalstärke dies oft halt erst im Nachgang erfolgen kann und nicht, wie es die Gesetzgebung halt vorschreibt, im Vorfeld passiert.
Die konkreten Überprüfungen, zu der jetzt eben die Zeugin heute befragt wurde, waren eben die Besuche beim BND, genauer gesagt bei der BND-Außenstelle Bad Aibling. Das ist die Stelle, wo eben die Satellitenerfassung getätigt wird. Und da gab es aufgrund oder letztlich auch hervorgerufen durch die Snowden-Enthüllungen im Jahr 2013, im Juni, gab es dann eben bei dem beim Bundesbeauftragten für Datenschutz gab es dann so die Erkenntnis, dass man den BND vielleicht mal genauer angucken sollte oder beziehungsweise da jetzt mal schneller sozusagen jetzt die Überprüfung durchführen sollte. Und dann kam es eben dazu, dass im Ende 2013 die erste Überprüfung in Bad Aibling stattgefunden hat. Man muss dazu sagen, diese Kontrollen werden vorher angemeldet. Und da gab es dann drei Kollegen von der Zeugin, die dann dort zur Prüfung hingegangen sind. Das war zum einen ein Techniker, dann ein Jurist und eine Datenschutzexpertin. Und die haben sich das vom BND erstmal alles erklären lassen, was da so abläuft. Dazu hatten sie auch nur einen Tag Zeit, was man sich auch vorstellen kann. Bei einem Nachrichtendienst mit so vielen Angestellten ist es natürlich ein Tag ziemlich wenig, um das irgendwie zu überprüfen. Und worum es heute generell auch in der Ausschusssitzung sehr viel ging, waren eben Dateien. Und beim BND oder generell, das ist glaube ich auch bei der Polizei oft so, da gibt es eben für, wenn irgendwelche Dateien angelegt werden, also sprich irgendwelche Datenbanken, wo Daten eben gesammelt werden, dass dafür eben sogenannte Dateianordnungen erstellt werden müssen vorher, genau.
Wir haben heute primär über den Wortlaut der Dateianordnung gesprochen, was im Grunde genommen den Paragraph 6 des BND-Gesetzes widerspiegelt, der sagt, der Bundesnachrichtendienst hat für jede automatisierte Datei mit personenbezogenen Daten eine Dateianordnung nach Paragraph 14 des Bundesverfassungsschutzgesetzes zu treffen, die der Zustimmung des Bundeskanzleramtes bedarf. Paragraph 14 Absatz 2 und 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes ist anzuwenden. Das ist also die Rechtsgrundlage, über die wir heute gesprochen haben, nachdem das Referat 5 halt den BND hinsichtlich der Einhaltung überprüft hat.
Ich muss ja mal ganz laienhaft einwerfen, dass ich ja bis heute tatsächlich irgendwie noch gedacht habe, ach, die BNDler und die Geheimdienste, die können da machen, was sie wollen. Und dann sehen wir so als Zeugen ja nun nicht zum ersten Mal, genau die Fraktion außerhalb der Institution, zumindest könnte man vom Titel so vermuten, die genau das kontrollieren und jede einzelne Datenbank anscheinend, so die Gesetzeslage, wirklich überprüfen, gibt es eine Dateianordnung, gibt es überhaupt formelle und materielle Gründe, dass diese Daten erhoben werden und ja, wie ist die rechtliche Einschätzung, werden die bestehenden Gesetze eingehalten? Das war vielleicht. Ist es auch naiv zu glauben, dass das funktioniert? Es ist ja nicht so, dass diese Berichterstatter und diese Zeugen wirklich ein lupenreines Zeugnis ablegen können. Es gibt immer wieder kritische Nachfragen. Jedenfalls war das nur mein Einwand, dass für mich das interessant zu sehen ist, dass es anscheinend für jede Datenbank eine Prüfung gibt. Aber auch aufgrund von Personalmangel oft hinterher. Und das ist ja der große Krux hier. Was wurde gerade nach den Snowden-Enthüllungen, ich nehme es vielleicht auch mal vorweg, dieser Begriff kommt immer wieder, wann haben sie etwas gemacht, vor den Snowden-Enthüllungen, nach den Snowden-Enthüllungen. Also wir drehen uns hier ganz oft bei den Zeugen um das Jahr 2013, Sommer, im Juni kam Herr Snowden mit seinen Enthüllungen raus. Und dann, da wurde halt sehr viel, und das gilt es aufzudecken, sehr viel rückwirkend noch schnell geregelt, um etwas gesetzeskonform zu machen. So viel mal für den Exkurs und zur Einordnung. Sebastian, du hattest gerade
einen. Genau, noch einen kleinen Exkurs dazu. Also wie wir heute gelernt haben, ermitteln die Mitarbeiter des Referates 5 bereits seit 2013. Und Stand heute ist noch nicht mal alleine nur die formelle Berichterstattung abgeschlossen, ohne dass eine materielle Berichterstattung überhaupt erfolgt ist. Das heißt also, wir haben aktuell nur den Teil, der nur sich mit den juristischen Gegenständen der Datenerhebung befasst, ist bis jetzt der Bericht erstellt worden. Und die technische Auswertung läuft aktuell noch. Und das seit mittlerweile 2013. Was aufzeigt, welche Missstände es beim BND diesbezüglich überhaupt geben muss, die wir aufgrund der Befragung leider nicht in vollständiger Tragweite für uns wiedergeben können. Da uns halt noch die Erkenntnisse fehlen, die durch die Techniker halt einfach festgehalten worden ist. Da wir auch heute wieder nur den Umstand hatten, eine juristische Anhörung durchzuführen und keine technischen Expertisen zu bekommen von Seiten des Referates 5.
Genau, da kann man auch anmerken, dass sie also auch ganz offen gesagt hat, dass es sozusagen der BND sei ein besonderer Fall gewesen, hat sie gesagt. Und das war eben für sie erstmal sehr schwierig, da überhaupt durchzusteigen, was da jetzt passiert. Und genau, die haben dann auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, Ende 2013 gab es dann eben einen ersten Besuch in Bad Aibling. Es gab dann etwa ein Jahr später, also ich glaube im Oktober 2014, gab es dann einen weiteren Besuch von den Mitarbeitern der Bundesbeauftragten für den Datenschutz beim BND. Und wie du gesagt hast, gab es dann jetzt eben diesen Bericht, der jetzt fast fertig ist, aber eben scheinbar noch nicht ganz ausgearbeitet ist. Und jetzt wollen wir vielleicht nochmal genauer über die Dateien sprechen. Also die Frau Löbenau hat heute gesagt, dass sie sechs Dateien vorgefunden haben oder von sechs Dateien hat der BND ihnen berichtet.
Jetzt fragt sich so der Laie, kommt jemand zum BND und sagt, ich würde gerne mal gucken, was ihr macht. Und der sagt, ja, wir haben hier so sechs Dateien. Wie muss man sich das vorstellen?
Da fragst du den Richtigen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Eventuell kann das Cebas beantworten, aber davor will ich jetzt nochmal danach haken. Und zwar, es gibt sechs Dateien hat der BND sozusagen angegeben zu haben, für die es ja, wie gesagt, eigentlich für jede eine Dateianordnung geben muss. Und es hat sich aber herausgestellt bei der Prüfung, dass es eine Datei mit Dateianordnung gab, also die lag schon vor. Bei einer zweiten Datei war sozusagen zum Zeitpunkt der Prüfung, war die Dateianordnung dann, glaube ich, in Arbeit oder wurde nachgereicht?
War die Sachlage zum Zeitpunkt der Überprüfung unklar.
Und die vier übrigen Dateien hatten einfach keine Dateianordnung.
Und im Regelfall ist durch die erfassende Stelle die Dateianordnung im Vorfeld zu melden. Das heißt, der BND hat gegenüber dem Referat 5 die Meldepflicht halt entsprechend anzuzeigen, dass eine Datenerhebung stattfindet und diesbezüglich halt eine formelle und materielle Klärung durch das Referat 5 erfolgen muss. Und das hat der BND offensichtlich versäumt in vier von sechs Fällen.
Eine Datei oder eben auch vielleicht auch nicht Datei, um die es dann heute in der Sitzung ging, ist DAFIS. Das steht für Datenfilterungssystem. Das hatten wir in der letzten Sendung auch. Da ging es in der Sitzung ja unter anderem um die Selektorenprüfung durch die Vertrauensperson Kurt Graulich. Und DAFIS, also dieses Datenfilterungssystem, ist ja eben beim BND die Stelle, wo sozusagen die Selektoren als auch die damit erfassten Inhalte mit verschiedenen Filtern sozusagen überprüft werden. Also als Beispiel gibt es dann eben einen G10-Filter, dass eben Daten, die der BND nicht erfassen darf, nämlich von Deutschen, da eben rausgefiltert werden, bevor sie dann genutzt werden oder auch vor allem auch an andere Partnerdienste weitergegeben werden. Und da ging es jetzt eben um die Frage heute im Ausschuss, ob DAFIS auch so eine Datei ist, für die es eben eine Dateianordnung geben muss. Und da hat eben die Zeugin gesagt, sie ist ganz klar der Meinung oder der Rechtsauffassung, dass DAFIS eine Datei ist, für die es eben auch eine ganz normale Dateianordnung geben müsse. Der BND sieht das allerdings anders und sagt, DAFIS sei für ihn ein Zwischensystem und müsse dementsprechend nicht, brauche eben keine Dateianordnung. Und außerdem hat der BND zu ihr wohl auch nochmal gesagt oder eben ihr versichert, dass die Filterung zu 99,99% funktioniert mit dem DAFIS-System, und sie ist der Meinung, nach dem, was sie gesehen hat beim BND, ist das eben, also haben sie einfach gemerkt, diese DAFIS kann eben nicht zuverlässig die Daten rausfiltern.
Es ist sogar so, dass die Filterung auf den Ebenen 1 bis 3 nicht 100% sicherstellt, dass G10 umgesetzt werden kann. Also wir haben da noch ein erhebliches Defizit, die G10-Filter alleine zu erfüllen.
Genau, und das ist auch die Vermutung des Ausschusses aus der Befragung von anderen Zeugen, dass einfach das bestehende System, deutsche Grundrechtsträger zu schützen, nicht funktioniert, wenn man so massiv Daten abgreift. Nochmal zurück zum Thema Datei. Das fand ich heute auch sehr interessant, denn die Befugnisse der Dateianordnung greifen ja natürlich nur für Dateien. Jetzt hat anscheinend, so kam es bei der Befragung raus, der BND versucht, bestimmte elektronische Entitäten einfach mal nicht als Datei auszugeben, weil dann brauchen wir auch keine Dateianordnung. Allein diese Spitzfindigkeit heute, ist etwas überhaupt eine Datei? Ist eine Datenbank eine Datei? Sind Programme Dateien? Das fand ich auch interessant heute. Da wurde es dann andersrum gespielt, das Spiel. Und zwar ging es um X-Keyscore, gleiche Zeugin, gleicher Fall, X-Keyscore und den Einsatz in Bad Aiblingen, der jetzt mehrfach bestätigt ist und auch durch die Presse bekannt und sie auch nochmal bestätigt hat. Und sie hat das, also sie weiß von dem System, denn auch sie wurde hier als Referatsleiterin gefragt, das Ganze zu bewerten. Und da war die Frage, ja, was ist denn nun X-Keyscore? Ein Programm? Nicht wirklich. X-Keyscore ist eine Datei. Ah ja, dann müsste es ja eine Dateianordnung geben. Ja, schwierig. Ist denn X-Keyscore, wenn es eine Datei ist, vielleicht sogar eine Datenbank? Dann könnte man ja nochmal ganz anders an X-Keyscore herangehen. Allein diese Überlegung, ja, nur weil eine Datei vielleicht ein Programm ist, ein Installationsprogramm, klar war es mal eine Datei, aber sobald ich irgendwie Doppelklick drauf mache unter Windows, was ist es denn dann? Ja. Also das fand ich sehr, sehr spitzfindig heute. Und auch ich denke, auch hier sind wir noch nicht weitergekommen, weil auch die Zeugin verwiesen hat auf, gerade bei dem Thema X-Keyscore, auf die nicht öffentliche Befragung. Das ist halt ihre Möglichkeit, über Sachen zu reden, die sie weiß, die wiederum eingestuft sind. Da gab es einige Fragen und um es vorwegzunehmen, diese nicht öffentliche Anhörung gab es heute nicht, denn nach 22 Uhr und ein paar Minuten hat man sich entschieden, diese Zeugin aus der öffentlichen Anhörung zu entlassen, um dann die zweite Zeugin in öffentliche Anhörung zu hören. Sebas, du hattest gerade noch einen Punkt oder Jonas, wer möchte?
Genau, Frau Löwenau hat uns heute auf den Umstand aufmerksam gemacht, um wieder zu X-Keyscore zurückzukommen, dass sich dabei sowohl um eine Software als auch eine Datenbank handelt, die der Wartung und Pflege durch amerikanisches Personalbedarf mit Unterstützung von oder Beaufsichtigung vielmehr von deutscher Seite. Das ist das, was wir heute noch zu X-Keyscore gelernt haben und dass wohl eine Erhebung der Daten in Bad Aiblingen am Standort erfolgt und dass das System halt standalone ist. Inwieweit Standalone jetzt sich nur auf den Standort bezieht, also dass das System nur für den Standort gekapselt ist, konnte man nicht hundertprozentig rausarbeiten. Nach Ihrer Aussage würde ich mal interpretieren, dass es sich bei X-Keyscore am Standort Aiblingen um ein Standalone-System handelt, was nur am Standort halt genutzt wird und weitere Standorte keinen Zugriff drauf haben.
Wenn ich mich aber richtig erinnern kann, hat auch sie hier bei Details auf die nicht öffentliche Anhörung hingewiesen, denn sie wurde auch gefragt, ob denn X-Keyscore vielleicht als Programm auf Datenbanken zugreift, die gar nicht hier gelagert sind, sondern unter Vermutung, so einer der Obleute, bei den US-Diensten, die wiederum Informationen über deutsche Grundrechtsträger haben.
Richtig, genau. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, dass aus X-Keyscore beispielsweise Daten rausgefiltert werden in andere Dateisysteme, wie wir heute gelernt haben. Wir haben ja eine Vielzahl von Buchstaben heute gelernt, wie V, I, T, D, dass es diese Datenbanken gibt, wo ich mir vorstellen könnte, dass halt eine Ableitung aus X-Keyscore erfolgt. Und hintenrum über andere Kommunikationswege an anderen Standorten wieder zusammengefügt wird, um eine Weiterverwendung der Daten, der generierten, zu ermöglichen.
Genau, du hast jetzt gerade schon die verschiedenen Buchstaben der Dateien erwähnt. Da gab es eben eine Datei, also Herr von Hotz hat heute die Zeugin gefragt, was denn die wichtigste Datei Ihrer Meinung nach sei.
Wollt ihr mal kurz erklären, warum es diese komischen Abkürzungen gibt? Soll ich es machen?
Also wir können es gerne erklären. Es wurde heute aus einem nicht öffentlichen Bericht, also aus einem eingestuften Bericht zitiert, um halt, mehr Licht ins Dunkle zu bringen, hat sich Patrick Sensburg als Vorsitzender des Ausschusses das Recht rausgenommen, halt entsprechend nur die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Dateien zu verwenden. Und das hat dazu geführt, dass halt mit den Anonymisierungen, die halt gewählt wurden, weitergearbeitet wurde, ohne Einwände von Seiten des Bundeskanzleramtes, die dort keine Einwände hatten, und dementsprechend wurde die Befragung nur mit den Abkürzungen durchgeführt.
Genau, und da kommt jetzt die P-Datei ins Spiel. Also Herr von Notz hat dann eben gefragt, was denn aus Sicht der Zeugin die wichtigste Datei beim BND sei, und da hat sie eben gesagt, das wäre die P-Datei. Und da haben wir jetzt ein bisschen gerätselt, was das sein könnte. P könnte für Personen stehen, könnte aber auch für alles Mögliche stehen. Herr von Notz hat dann natürlich auch nachgehakt, und die Zeugin hat dann nur so viel in öffentlicher Sitzung gesagt: in der Datei kann man gucken, zu wem Daten gehören. Also wissen wir jetzt auch nicht viel, aber irgendwie sind da offensichtlich personenbezogene Daten, also das ist ja klar, personenbezogene Daten sind in der Datenbank gespeichert. Ansonsten würde ich jetzt aber noch ein paar andere Punkte kurz ansprechen zu der Zeugin, und zwar gab es, also wollten Sie beim BND, als Sie bei der Prüfung waren, wollten Sie auch Infos zu den Selektoren, die ja Kurt Graulich jetzt als vom Bundeskanzleramt eingesetzte Vertrauensperson überprüft hat, die wollten Sie auch sehen, und Sie wollten auch Informationen zum SUSLAC haben. SUSLAC war für mich bisher auch, also es war für mich jetzt auch ein neuer Begriff. Das steht für Special US Liaison Activity Germany, und grob gesagt ist das die Verbindungsstelle der US-Geheimdienste mit den deutschen Diensten, und die ist eben auch in Bad Aibling auf dem Gelände stationiert.
Da spricht man von der sogenannten Blechdose.
Genau. Wo kommt dieser Begriff her? Da bin ich, kam irgendwie rein, auf einmal reden alle über Blechdosen.
Ja, der Blechdosenbegriff kam heute von den Obleuten der Opposition und wurde einfach mal in den Raum geworfen. Also auch für mich war diese Formulierung in der Form neu.
Ich glaube, soweit ich das mitbekomme, ist es so, dass ursprünglich war ja Bad Aibling, wurde ja von Amerikanern nur genutzt, und irgendwann haben sie dann sozusagen sich ein neues Gebäude gebaut, und das ist meines Wissens diese Blechdose, also ein Gebäude, was eben keine, also fensterlos ist und wahrscheinlich eben auch so wie so ein faradayischer Käfig eben mit viel Metall gebaut ist, damit eben auf keinen Fall irgendwie abgehört werden kann, und eben die alten Räumlichkeiten von den Amerikanern nutzt jetzt eben mittlerweile der BND in Bad Aibling. Genau, und dann haben sie auch noch, hat die Zeugin oder die Leute vom BFDI haben halt bei der Prüfung auch gefragt, ob die Amerikaner Zugang zu BND-Gebäuden haben, und da hat sie dann gesagt, dass es da wohl irgendwie so ein mysteriöses Haus 8 gibt. Da haben die Amerikaner wohl Zugang, und dann wurde gefragt, was denn in diesem Haus 8 sei, und da hieß es, dass da wohl auch Technik stationiert sei. War jetzt auch nicht näher spezifiziert, was für Technik, aber auf jeden Fall gibt es da wohl irgendwelche Amerikaner, die da Zugriff haben. Und sie hat später auch nochmal gesagt, dass dieses Programm X-Keyscore, was ja eben zur Filterung oder zum Anzeigen von Informationen von den riesigen Datenmengen genutzt wird, dass das eben auch von US-Spezialisten geupdatet wird.
Also für die Wartung und die Serviceintervalle ist halt amerikanisches Personal vonnöten. Und das ist wohl auch alles in Gebäude 8 oder Haus 8 angesiedelt, was sich halt auf dem BND-Gelände in Bad Aibling befindet.
Ich muss ja auch noch gerade mal eine Lanze brechen für tatsächlich die oft vielleicht auch schwammigen Informationen, die wir so haben. Und zwar die Lanze breche ich für die Opposition. Heute hat sich Herr Ströbele nämlich mal wieder für die Öffentlichkeit stark gemacht, als die Zeugin, geschult wie sie war, immer so links den Blick zur Bundesregierung, darf ich das sagen, komischer Blick zurück, dann in den Raum, äußere ich mich nur in nicht öffentlicher Sitzung. Das wurde dann irgendwann der Opposition, Grünen und Linken, denen wurde das dann zu bunt und haben auch gesagt, ja, das ist, also Herr Ströbele dann, ist ja schön und gut, dass sie uns das dann einfach nachher erzählen würden. Da haben wir aber nichts von. Wir würden gerne, dass die Öffentlichkeit das auch weiß. Und dann, was dann passiert, ist wirklich, dass dann mit so kryptischen Buchstaben sich dann geeinigt wird, okay, wir reden jetzt über diesen geheimen Bericht mit so Datenbanken und wir nehmen aber nur den ersten Buchstaben des Namens der Datenbank. Und alle haben diesen Bericht gelesen, außer wir oben. Also alle Abgeordneten mit Security Clearance haben das gelesen, nicht oft auch nicht dessen Assistenten. Und dann ergibt sich so ein kryptisches Bild, aber die Öffentlichkeit erfährt überhaupt irgendetwas. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die da oben sitzen. Es gibt ja auch noch andere Presse. Und daraus bestehen halt auch unsere Informationen. Also bitte seht es uns nach, wenn es manchmal so ein bisschen so schwammig, man nimmt an und dann und ne? Das nur dazu. Okay, dann da Jonas, sorry, ich hätte dich unterbrochen.
Genau, also ich glaube, wir sind jetzt schon langsam kommen zum Ende bei der Zeugin, aber es gibt definitiv noch ein paar Sachen, die ich noch ganz kurz hervorheben will. Und zwar zum einen, was ja schon mal begrüßenswert ist, wir haben jetzt so ein paar Sachen gesagt, die irgendwie so ja, irgendwie so, sie konnten irgendwas nicht rausfinden oder sie haben keine klaren Informationen bekommen, aber was die Zeugin klar sagt, die Weltraumtheorie, die überzeugt sie nicht, dieser Rechtsauffassung stimmt sie nicht zu. Und nochmal kurz zur Erinnerung, die Weltraumtheorie ist ja vom BND aufgestellt worden und soll besagt eben, dass Daten, die von Satelliten an Satelliten erfasst werden, zum Beispiel in Bad Aibling, diese Satelliten-Erfassstation, dass die Daten eben nicht, dass das BND-Gesetz da nicht gilt, denn die Daten werden ja im Weltraum erfasst. Also das ist irgendwie diese Weltraumtheorie. Cebas ist schon ganz, der will ja auch was dazu sagen.
Ja, ich fand ihre Herleitung, um ihre Rechtsauffassung diesbezüglich zu erläutern, sehr gut. Sie hat am Beispiel von einem GPS-System festgemacht. Und zwar werden die Daten für ein GPS-System halt auch im Weltraum aggregiert. Also die Daten, wo sich das Fahrzeug gerade befindet, aber die Berechnung halt vom GPS-System am Boden halt im jeweiligen Fahrzeug. Und ähnlich ist es halt auch mit der Datenerfassung, die passiert. Also klar werden die Daten dort oben in gewisser Form verarbeitet und auch erhoben, aber die Auswertung letztendlich passiert am Boden und nicht halt im Weltraum. Und somit ist diese Weltraumtheorie, mit der BND gerne um die Ecke kommt, einfach nur an den Haaren herbeigezogen, ja.
Da gab es heute Morgen, beziehungsweise sozusagen gestern Morgen, also am Donnerstag, am Ausschusstag, morgens früh gab es da einen neuen Artikel auf der Süddeutsche Online von Thorsten Denkler. Und da wird nämlich so ein bisschen die Geschichte beleuchtet, wie denn überhaupt der BND diese Weltraumtheorie aufgestellt hat. Und die wird auch bei der zweiten Zeugin nochmal eine Rolle spielen. Und jetzt die erste Zeugin hat außerdem auch der Funktionsträgertheorie widersprochen. Diese besagt ja, dass sozusagen Leute, die bei, also als Beispiel ein Deutscher, der jetzt bei irgendeiner internationalen Organisation arbeitet, sagen wir mal, ein Deutscher ist Abgeordneter im Europäischen Parlament, dann wohnt er ja in Brüssel, ist aber Deutscher, genießt also sozusagen den G10-Schutz, der BND darf seine Daten nicht erfassen und da gibt es eben diese Funktionsträgertheorie, die vom BND entwickelt wurde, dass er ja als Funktionsträger trotzdem, also sozusagen diese G10-Schutz verwirken würde und eben trotzdem erfasst werden darf. Das hat sie auch gesagt, da ist sie klar der Meinung, das stimmt nicht. Als Deutscher ist man geschützt. Und zwei Sachen, die nochmal heute interessant waren, fand ich. Zum einen, die Satellitenerfassung in Bad Aibling wurde bisher immer gesagt, dass es da nur um Daten aus Krisengebieten geht. Und da hat sie gesagt, ihrer Meinung nach ist das nicht so. Ihrer Meinung nach geht es da auch um Daten aus anderen Gebieten. Und als letzten Punkt von meiner Seite noch zur ersten Zeugin. Der Ausschuss hat dem BND ein Löschmoratorium verordnet, damit eben jetzt bei der Aufklärung durch den Untersuchungsausschuss nicht mehr irgendwelche relevanten Daten gelöscht werden können. Und die Zeugin hat gesagt, dass es wohl, seit dieses Löschmoratorium aktiv ist, Löschungen beim BND gab. Da seien zwar nicht ganze Dateien, also nicht ganze Datenbanken gelöscht worden, sondern nur einzelne
Inhalte aus Datenbanken sind halt gelöscht worden. Aber das haben wir jetzt ja schon des Öfteren gehört, auch von anderen Zeugen aus anderen Bereichen, dass halt immer wieder unvorhergesehen, möchte ich jetzt einfach mal als Behauptung in den Raum stellen, hust, hust, hint, hint, passieren, ohne dass es dafür irgendwelche Grundlagen gibt oder Rücksprachen mit dem Ausschuss halt entsprechend. Das passiert meistens ohne Zustimmung oder ohne Wissen oder auch ohne Weitermeldung, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und was halt eine Besonderheit ist, auch sie hat heute halt auf den Missstand der geringen Personaldecke aufmerksam gemacht, den sie halt in ihrem Referat hat. Und ich hatte das erste Mal den Eindruck im Ausschuss überhaupt, dass das auch wirklich die Tatsache ist, weil mit einer Personaldecke von 8,5 Personen kann man keine wirkliche, Prüfung sowohl hinsichtlich des Datenschutzes juristischer Art als auch technischer Art durchführen. Und da zeigt es eigentlich die Defizite bei den Kontrollinstanzen, die wir durch unsere Gesetzgebung haben, eigentlich wie es um die Aufgaben oder um die Möglichkeit der Aufgabenwahrnehmung überhaupt bestellt ist. Also man kommt im Referat 5 gar nicht damit nach, die Anfragen, selbst wenn sie im Vorfeld angezeigt werden, zu bearbeiten aufgrund der dünnen Personaldecke.
Gut, war das denn soweit alles zur ersten Zeugin? Gut. Ist übrigens auch aufgefallen, die ist extrem, ich sage jetzt mal, redselig war und auch vom Vorsitzenden gelobt wurde, dass sie so offenkundig und willig berichtet. Und
ja, sie war sehr, sehr daran interessiert, transparent und offen über die Arbeit zu berichten und auch über die Missstände bei den Diensten aufzuklären und hat sich halt immer nur in gewissen Abschnitten bei der Bundesregierung rückversichert und hat ansonsten meines Erachtens nach sehr souverän, offen und frei gesprochen, auch ohne Kontakt mit ihrem Rechtsbeistand zu pflegen.
So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur zweiten Zeugin von heute.
22.28 Uhr.
Genau, das ist die Startzeit für eine relativ kurze Befragung, denn 24 Uhr legen die Stenografen den Stift nieder und dann muss der Ausschuss leider immer aufhören, obwohl es manchmal genau zum Schluss richtig spannend wird. Und so war das meiner Meinung nach mit der zweiten Zeugin. Die Sitzung wurde also abgebrochen, nicht zu Ende geführt und es steht offen, ob sie nochmal zur öffentlichen und oder nicht öffentlichen Anhörung eingeladen wird. Die zweite Zeugin. Jonas, möchtest du sie kurz vorstellen?
Genau, die zweite Zeugin heute war Christina Polzin. Die war, also ist ehemalige Referatsleiterin im Bundeskanzleramt und zwar im Referat 601. Also das ist die Abteilung 6 ist ja eben für die Geheimdienste zuständig, für die Nachrichtendienste. Da ist ja Günter Heiß der Abteilungsleiter und sie war eben Referatsleiterin im Referat 601. Und da ging es unter anderem eben auch um den Datenschutz. Und jetzt ist sie beim Bundesinnenministerium. Und ja, die Frau Polzin hat heute ganz interessante Dinge von sich gegeben. Man muss dazu sagen, also eigentlich so mit das Spannendste ist, was auch in diesem SZ-Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, vorkommt. Also als 2013 der BND diese neue Rechtsauffassung erschaffen hat, sage ich mal.
Für sich adoptiert hat.
Ja, aber ich glaube, die wurde ja da sozusagen auch neu, haben sich ja irgendwie ausgedacht. Also dass eben diese Weltraumtheorie, also dass eben Daten, die durch Satelliten erfasst werden, eben nicht das BND-Gesetz da nicht gilt, sondern eben die im Weltraum erfasst werden und deswegen da gar kein Gesetz gilt. Das wurde eben 2013 diskutiert, weil eben der BND gemerkt hat, könnte es irgendwie Schwierigkeiten geben, da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf. Und die Zeugin, Frau Polzin, war damals in der Position, ein Gutachten dazu zu schreiben oder beziehungsweise sich dazu Stellung zu nehmen. Und sie hat eben damals sich klar dem widersetzt und hat gesagt, für sie macht die Weltraumtheorie keinen Sinn, sie stimmt dieser Rechtsauffassung nicht zu.
Genau, sie hat halt gesagt, dass sie das Ganze total abstrus findet und diese Rechtsauffassung nicht teilt. Und es kam auch recht schnell dazu, dass halt ein Gespräch stattfand zwischen ihrem nächsthöheren Vorgesetzten Günter Heiß halt und dem damaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, wo es wohl ihrer Aussage nach auch ein recht hitziges Gespräch und Wortgefecht gab, wo sie am letztendlich den Kürzeren gezogen hat und sich dann von ihren Vorgesetzten auch diesbezüglich überstimmt worden ist und man an der Weltraumtheorie ganz einfach festgehalten hat.
Genau. Man muss dazu sagen, sie hat aber heute auch betont, dass sie die Weltraumtheorie unter anderem oder eigentlich aus dem Grund nicht unterstützt, weil sie der Meinung ist, dass die Datenerhebung des BNDs auch jetzt schon durch die bestehenden Gesetze eigentlich kein Problem darstellt. Und da wollen wir vielleicht ganz kurz die Rechtsgrundlage benennen. Also es gibt ja das BND-Gesetz und für diese Erfassung der personenbezogenen Daten ist eben der Paragraph 9 relevant und Paragraph 9 Absatz 2. Und da geht es eben um die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an andere Dienste oder an andere Stellen. Und da wird dann nochmal auf das Bundesverfassungsschutzgesetz verwiesen. Das ist sozusagen, das BND-Gesetz verweist einfach darauf, weil dann einfach die gleichen Regeln gelten. Und da heißt es also im Bundesverfassungsschutzgesetz, Paragraph 19 Absatz 3, das Bundesamt für Verfassungsschutz, wie gesagt, BND ist auch gemeint, darf personenbezogene Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung seiner Aufgaben oder zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers erforderlich ist. Und da hat die Zeugin eben gesagt, das ist doch gar kein Problem, wir haben ja hier die, es kann ja gut sein, dass die, zum Beispiel die NSA, eben zur Wahrung ihrer erheblichen Sicherheitsinteressen diese Daten benötigt. Ein Problem dabei besteht, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der BND eben diese Weltraumtheorie erfunden hat und eben nicht diese Rechtsgrundlage, also eben nicht wollte, dass dieses Gesetz für ihre Erfassung in Bad Aibling gilt. Dann steht nämlich weiter hinten im Gesetz, die Übermittlung ist aktenkundig zu machen. Und das bedeutet eben, dass eigentlich, wir haben auch jetzt im Nachgang nach der Sitzung nochmal kurz mit Herrn Ströbele gesprochen, dass eigentlich für jede Erfassung von personenbezogenen Daten, die eben dann weitergegeben wird an Dienste, das muss halt eigentlich also notiert werden, alles aufgezeichnet genau. werden. Und das war wahrscheinlich einfach aufgrund dieser schieren Menge an Daten einfach nicht möglich. Genau, und Herr von Notz hat dann auch nochmal nachgefragt, kann bei 1 Milliarde Metadaten pro Tag, das ist jetzt wieder so die Zahl, die scheinbar da aktuell ist, also kann bei 1 Milliarde Metadaten pro Tag, die der BND sammelt, noch dieser Paragraph des Bundesverfassungsschutzgesetzes gelten oder eingehalten werden? Und dann hat die Zeugin eben gesagt, naja, das ist natürlich eine beeindruckende Zahl, aber erstens mal fällt so eine große Zahl schnell bei der Kommunikation an, weil natürlich da viele Metadaten entstehen und genau. Da hat sie eben nochmal gesagt, also diese Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des Empfängers, zum Beispiel bei der NSA, würde eben das rechtfertigen.
Ja, genau.
Und die Beziehungen zu diesem wichtigen Partner sind natürlich nicht zu vernachlässigen, genau.
Gut, vielleicht noch einmal zusammengefasst. Diese Weltraumtheorie, die Frau Polzin, die wir heute gehört haben, hat sich ja nun mehrfach dafür ausgesprochen und es gab auch die schriftlichen Beweise und ihre Berichte nach oben, dass sie diese Weltraumtheorie nicht vertreten hat. Sie war der Auffassung, man kann die gültigen BND-Gesetze einhalten in Verbindung mit dem 19.3 vom Bundesverfassungsschutzgesetz zur Dokumentation und Aktenkundigmachung von der Datenteilung und der Dokumentation zu den erfassten Metadaten, zu den Umständen. Sie hat übrigens betont, dass sie enttäuscht, Zitat, war, dass ihre Argumentation nicht gezogen hat und sie von Günter Heiß, ihrem Vorgesetzten, Abteilung 6 Bundeskanzleramt, sowie anscheinend ja auch dem BND-Präsidenten, überstimmt wurde und die Weltraumtheorie so dann Bestand gefunden hat. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, kann man so wiedergeben. Also ihrer Argumentation nach zufolge hätte man einfach nur die Weitergabe der Daten dokumentieren sollen. Und die anderen beiden Parteien waren halt einfach davon überzeugt, dass man aufgrund der Fülle der Daten dies nicht ausreichend machen kann und hat dementsprechend nach Alternativen gesucht und ist somit auf die Weltraumtheorie gekommen, um mal einfach zu sagen, na, wir können keine deutsche Gesetzgebung anwenden und nehmen halt einfach die Weltraumtheorie als Grundlage dafür, dass wir die deutsche Gesetzgebung außer Kraft setzen und somit halt die Dokumentation nicht einhalten müssen.
Weil man unter anderem nicht wollte, aber vielleicht auch nicht konnte. Stichwort Defizite beim BND. Und die sind ja nun auch zuhaufe zutage getreten.
Da ist halt dann die Frage, wenn man das irgendwie nicht in den rechtlichen Rahmen, mit dem rechtlichen Rahmen machen kann, diese Erfassung. Vielleicht ist die dann auch einfach rechtswidrig, beziehungsweise vielleicht einfach nicht nötig. Also das ist ja eine ganz große Frage. Bringt diese riesigen Datenmengen, bringen die was? Diese so oft genannte Nadel im Heuhaufen suchen, ist halt die Frage. Vieles spricht dagegen, dass es funktioniert. Und ja, das ist halt eigentlich so die Hauptfrage, um die es eigentlich geht. Und aber der BND denkt natürlich anders. Das ist irgendwie auch, oder zumindest muss man damit dieser Realität leben, dass der BND natürlich eine andere Auffassung hat und der will natürlich so viel Daten haben, wie es nur geht. Und deswegen diese kruden Theorien.
Also aufgrund meiner Praxiserfahrung kann ich nur sagen, oder die kruden Theorien, die der BND dort verfolgt mit der Weltraumtheorie, ist, sich schwere Dinge ganz einfach zu machen. Also so eine Erfassung beinhaltet halt einen erheblichen Arbeitsaufwand, den man aktuell dem Referat 5 einfach nicht zumuten kann, aufgrund der Dünne der Personaldecke, das halt vollumfänglich gewährleisten zu können, dass das passiert. Der BND müsste halt bei jeder Veränderung bei einer Datenweitergabe das Referat 5 kontaktieren. Das Referat 5 müsste eine neue Bewertung der Sachlage durchführen. Und bei der aktuellen Personaldecke im Referat 5 wäre das Referat 5 allein für den BND zuständig, sich nur um diese Aspekte zu kümmern und müsste halt entsprechend den weiteren Aufgabenbereich vernachlässigen.
Ja, Cebas, Ich stimme dir völlig zu, denn wenn man deutsche Gesetze nicht einhalten möchte, was macht man? Man erfindet einen Raum, wo deutsche Gesetze nicht gelten, und das ist der Weltraum, die Weltraumtheorie. Zack, 2013, und man dachte, man kommt aus dem Dilemma raus, und jetzt sitzen wir hier im Untersuchungsausschuss und es bleibt spannend. Okay, so viel zur heutigen Sitzung. Jonas.
Zum Abschluss noch ein Zitat von ihr, das fand ich Befragung von der Frau Pelzin ganz gut zusammen. Zitat: Ich fand es unnötig, meiner Rechtsauffassung nicht zu folgen.
Ja, schade. Wir folgen dem Ausschuss weiter, und zwar Terminankündigung. Wir hatten gerade nochmal geschaut, nächste Sitzung. Die nächste reguläre Sitzung müssen wir tatsächlich passen. Die werden immer wirklich wahnsinnig kurzfristig angekündigt. Man weiß es immer nicht. Aber letzte Woche Freitag fiel die Sondersitzung aus. Diese wurde verschoben auf den 27. November. Ja, wir sind bereits angemeldet. Wir laden euch dazu ein. Geht auf bundestag.de, sucht den Ausschuss. Und da gibt es dann so eine E-Mail-Adresse. Da kann man Name, Geburtsdatum, Geburtsort hinschreiben und zack, ist man angemeldet. Kommt rum, schaut es euch an, wenn ihr da seid, trefft und sagt Hallo. In diesem Sinne, wer, Jonas?
Ja, vielen Dank an alle Hörer fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns weiterempfehlen, auf Twitter teilen oder folgen oder sonst was. Und vielen Dank natürlich auch für die Flatter-Spenden. Das freut uns immer wieder und kann uns eben auch mal dann die Mate oder das Sandwich oder was im Bundestag finanzieren. Vielen Dank.
Genau, vielen Dank für die Spenden und eine gute Nacht euch.
Bis bald. Tschüss aus dem CCCB.
Tschüss.
Tschüss.